Hütte gebraucht, um zu zeigen, dass der große Vorhof ein Bild der Nationen ist. Weshalb auch in Offenbarung 11 steht, den Vorhof miss nicht, denn wirf hinaus, er ist den Nationen gegeben, sie werden in 42 Monate zertreten. Von Israel sagt die Schrift, Israel ist mein Heiligtum. Aber die den Geist als Erstlinge tragen, die Gemeinde, die da ist, sein Leib, die wird aufgefordert, hinzuzukommen mit Freimütigkeit oder Freudigkeit bis ins Allerheiligste. Wir sind Teilhaber seines Wesens, Teilhaber seiner göttlichen Natur, Träger des Geistes, Erstlinge, die den Geist tragen. Das gab es alles vor der Auferstehung und Verherrlichung Christi nicht. Und an jener Stelle in Johannes 7, an der er sagt, Vers 38 und 39, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagte er von dem Geiste, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber in Apostelgeschichte 2, 33, nachdem der Heilige Geist ausgegossen war, da gibt Petrus das Zeugnis, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht ist und vom Vater die Verheißung des Geistes empfangen hat, hat er dieses ausgegossen. Also, vorher, da war der Geist noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber nach seiner Himmelfahrt und Verherrlichung, als er dort zum Vater hinaufkam, nachdem er durch alle Himmel hindurchgefahren war, und der Vater steht zur Begrüßung des Sohnes auf und bittet ihn, setze dich zu meiner Rechten. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Da ist der Sohn von Gott begrüßt. Das ist eine Begrüßung, über deren Tragweite wir uns kaum ein Bild machen können. Jedenfalls von größerer Tragweite, wie wenn auf dem Bahnhof in Bonn der Bundeskanzler oder der Bundespräsident, der Heuss oder der Adenauer erscheinen, um dort einen ausländischen Staatschef oder Diplomaten zu begrüßen. Von Gott begrüßt, als hoher Priester, und von Gott eingeladen, sich zu seiner Rechten zu setzen. Da hat er nun in der Vollmacht, die ihm dargegeben war, den Geist ausgegossen. Und seit der Zeit gibt es nun Erstlinge, die den Geist tragen. Das gab es vorher nicht. Nun, wenn wir gestern davon sprachen, Stiftshütte mit Vorhof, Heiligtum und Allerheiligsten, dann müssen wir heute noch eine Ergänzung vornehmen und müssen sagen, die Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, das hatte ja nur einen Sinn, wenn außerhalb des Zeltes es etwas gab, was da hereinkommen sollte. Deshalb gibt es viertens noch ein Draußen. Und dieses große Draußen, das ist erheblich viel größer, als wir ahnen. Das geht nicht nur über die Erde hin, sondern wenn Gott einmal hier unten wohnen wird, denn er ist ja der Gott des Untenbleibens, wenn er einmal hier unter uns wohnen wird, da zeigt es sich, dass die Erde ja der Ort der Zusammenkunft ist. Da wird auch zwischen dem Heiligtum, dem Allerheiligsten, der Vorhang ganz verschwinden. Denn dann wird zwischen der Gemeinde, die da ist, sein Leib, und der Gemeinde, die da ist, sein Weib, der Unterschied verschwinden. Weil Weib und Mann angelegt sind auf Einheit, und deshalb wird einmal die heidenchristliche Gemeinde, die ihren Auftrag im Kosmos, im All hat, und die judenchristliche Gemeinde, die ihre Aufgabe hat, das Recht von Jerusalem zu den Nationen zu bringen, die werden dann zu einem verschmelzen, wenn ihre Aufträge ausgeführt sind. Aber auch das jetzt nur am Rande. Aber wie ist es mit dem Großen draußen? Was ist denn das? Dazu lesen wir zunächst einmal aus Römer 8, die Verse 18 bis 22. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, nur das sagt der Kreatur, das Wort Ktesis, das hier steht, ist das Erschaffene, und zwar in seiner Gesamtheit. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung oder der Erschaffung des Erschaffenen, also einschließlich aller Kreatur, wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Eitelkeit, der Hinfälligkeit, der Nichtigkeit, der Sterblichkeit, der Vergänglichkeit, der Verwestlichkeit unterworfen worden. Nicht mit Willen. Halte einen Augenblick ein, die Tierwelt hat ja nicht, wie der Mensch zum Beispiel, ein bewusstes Gebot übertreten und hat sich deshalb nicht wissentlich und willentlich gegen Gott entschieden. Und doch muss die Tierwelt sterben. Warum? Nachher kurz etwas darüber. Nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung. Auf Hoffnung aber kann der Mensch nicht unterwerfen. Auf Hoffnung kann nur der unterwerfen, der der Gott der Hoffnung ist. Warum er die Tierwelt nun der Sterblichkeit unterstellt hat, darüber nachher ein paar Worte. Aber auf Hoffnung, auf dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes, denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Ich sagte heute Nachmittag schon, dass wir erst die eine Hälfte unserer Erlösung haben. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Die Erlösung von Sünden, die Beseitigung des Alten geschieht durch das Blut. Das Neue wird gebracht durch den Geist. Deshalb wurden ja auch, wie ich heute Nachmittag schon sagte, die Aussätzigen erst entsündigt damit, entsühnt, dass ihnen Blut auf das Ohr, auf den Daumen der rechten Hand und auf die große Zehe des rechten Fußes gestrichen wurde. Weil der Mensch im Paradies falsch hörte, nämlich nicht auf die Stimme Gottes, sondern auf die der Schlange. Deshalb muss, weil vom falschen Horchen das Nichtgehorchen, der Ungehorsam kommt, erst das Ohr entzündet werden. Welche Bedeutung da ein Wort gewinnt, wer Ohren hat zu hören, der höre, das kann man daran ermessen, dass das Nichthören oder das Falschhören, das falsche Hinhorchen, zum Nichtgehorchen, zum Ungehorsam des Adam führte, und der Ungehorsam des Ersten hat uns alle in die Stellung von Sündern gesetzt. Dann, unsere Handlungen sind falsch. Der Mensch griff nach dem Apfel. Das falsche Handeln muss von uns abgetan werden, deshalb muss die Hand entzündet werden. Und dann ließ der Mensch von Gott fort und versteckte sich im Garten. Da der Weg weg von Gott war ein falscher Weg, auch der muss entzündet werden, oder das muss entzündet werden. Und dann kommt Öl auf das Ohr, auf die Stelle, wo vorher das Blut war. Nur was entzündigt ist, bekommt Vollmacht oder kommt unter die Vollmacht. Überall, wo wir glauben, unser Fleisch festhalten zu können, da erleben wir keine Vollmacht. Entschuldigt, wenn ich ein ganz armes Beispiel gebrauche hier, aber es macht es deutlich, was das meint. Wenn ihr auf der Weide eine Ziege oder ein Schaf angepflockt findet, dann wisst ihr, das kann so lang oder so weit laufen, das hat so viel Freiheit, als der Strick lang ist. Mehr nicht. So geht es bei uns auf allen Lebensgebieten, auf denen nicht wirklich die freilösende Kraft des Blutes Christi in Erscheinung getreten ist, können wir andere nicht zur Freiheit führen. Da bekommen wir keine Vollmacht. Gott pflanzt nicht auf das Fleisch etwas auf. Er tropft nicht auf das Fleisch. Deshalb muss erst das weggetan werden. Und sie haben ihn überwunden, selbst den Teufel, durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. In dem Blut ist Kraft. So wie wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein oder frei, löst uns von den Hemmungen und Banden der Sünde, macht uns frei von jeder Sünde. Wir können losgebunden werden von den Hemmungen. Das geht durch die Kraft des Blutes, wenn man vorher ins Licht tritt, als einer der wichtigsten Dienste in der Gemeinde, die Seelsorge, dass wir miteinander in das Licht des Angesichtes Gottes treten. Auf diese Stellen aber, wo das Blut seine reinigende Wirkung getan hat, da kommt dann das Öl als Bild des Geistes. Da darfst du jetzt auch Vollmacht haben, denn worin du andere gelöst hast, denn worin du selbst gelöst bist, darfst du andere lösen. Dann erfüllt sich erst das Wort, was ihr auf Erden löset, das soll auch im Himmel gelöst sein. Und was er auf Erden findet, soll im Himmel gefunden sein. Wir können Menschen lösen von den Stricken Satans und dürfen sie binden als gebundene Jesu Christi. Aber dann muss dieses Lösen und Binden bei uns auch in Erscheinung getreten sein. Denn Gott ist ein Gott des Seins und nicht des Scheins. Da muss alles echt und wesenhaft sein. Das kann er uns nicht ersparen. Das ist die eine Seite der Erlösung aber. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, das ist das Abzug des Alten. Und dann kommt die Erlösung durch den Geist. Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Denn bis jetzt ist nur unser Geist leben, der Gerechtigkeit wegen. Der Leib ist noch tot, der Sünde wegen. Aber er wird um seines in uns wohnenden Geistes willen auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Und auf diese Erlösung des Leibes warten wir. Und wir können der Gemeinschaftsbewegung aller Richtungen immer nur wieder zurufen. Vergesst über die eine Tatsache, die große, wunderbare Tatsache der Erlösung, über die Vergebung der Sünden. Vergesst nicht die Vollmacht durch den Geist. Das ist die andere Sache, warum die Gemeinschaftsbewegung in einer Lehre von der Rechtfertigung stecken geblieben ist, anstatt dass aus der Gerechtigkeit oder aus dem Wirken der Gerechtigkeit auch die Frucht der Heiligung kommt. Und weil wir nicht Heiligungsbewegung geblieben sind, wie die Gemeinschaftsbewegung es im Anfang war, deshalb hat sie weitgehend ihre Stoßkraft verloren. Und es ist an uns an der Reihe, dass wir hierin uns beugen und Buße tun und zurückkehren zu dem Auftrag, den die Gemeinschaftsbewegung einmal vom Geiste Gottes her unmittelbar, ohne Führung von außen, empfangen und erlangt hat. Braucht ja hier jedenfalls im Siegerland nicht viel darüber zu sagen. Ihr braucht nur das Buch von unserem Bruder Jakob Schmidt in die Hand zu nehmen. Die Gnade bricht durch. Dann wisst ihr ja, wie viel es gegangen ist und um was sich da alles dreht und handelt. Aber wir müssen das bleiben und müssen es wieder werden. Heiligungsbewegung. Ich erinnere auch an das Buch unseres Bruders Pfarrer von Bibra, Bevollmächtigte des Christus. Es geht um die Vollmacht, nicht nur um das Wissen einer Rechtfertigungslehre, sondern dass die frei gesprochen sind, nun auch frei gemacht werden und als Freigemachte in den Dienst der Gerechtigkeit treten und als Frucht davon die Heiligung haben, dann aber auch in Vollmacht wirken können. Diese Dinge noch einmal zu berühren, ist eine heilige Pflicht, wenn wir von der großen Aufgabe reden wollen, die Gemeinde nun hat für die Schöpfung draußen. Denn so wie Israel einmal das Recht von Jerusalem zu den Nationen hinausbringen wird, so soll die Gemeinde einmal das Recht hinausbringen in den ganzen Kosmos. Wisset ihr nicht, 1. Korinther 6, Vers 2 und 3, dass die Heiligen die Welt richten werden, da steht im Grundtext, den Kosmos richten werden. Das sind die Milliarden von Sternenwelten mit ihren Engelheeren. Deshalb heißt es auch weiter, dass wir sogar Engel richten werden, geschweige denn Dinge dieses Lebens. Während Israel in den 1000 Jahren auf Erden im 1000-jährigen Reich seinen Auftrag hier unten erfüllt, da erfüllt die Gemeinde in diesen 1000 Jahren da droben ihren Auftrag. Denn nach den 1000 Jahren, da verbrennen sowohl die Himmel da droben als auch die Erde. Da ist dieser Auftrag nicht mehr ausführbar. Am Ende der 1000 Jahre, wenn Satan eine kleine Zeit losgelassen wird, da verfiert er alle Nationen der Erde von einem Ende bis zum anderen. Und dann fällt Feuer vom Himmel und dann geht die ganze Welt in Flammen auf. Der große Weltenbrand, in dem wirklich die Kettenreaktionen so erfolgen, dass die Himmel, die Uranus, in ihre Atome werden aufgelöst werden. Die Elemente werden aufgelöst werden mit großem Krachen. Und das alles geht in Atomo, in einem Nu, in Atombruchteilen. Von Zeit, aber mit ungeheurer Macht. Wir sehen, wie dieses Atomzeitalter sich anbahnt. Das sagen wir nicht zum Schrecken, denn da sorgen die weltlichen Zeitungen genügend dafür, weil bei ihnen Angst ist und Furcht und Ratlosigkeit bei der Menge der Ratgeber und weil die Menschen verschmachten werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen sollen. Wir wissen aber, dass erst noch einmal die 70. Jahrwoche Daniels kommen wird, in der 3,5 Jahre der Antichrist mit List herrscht und 3,5 Jahre mit Gewalt. Und anschließend wird der Christus mit allen seinen Heiligen kommen und dann richtet er zuerst die Lebendigen, da versammelt er dort in Jerusalem die Nationen der Erde und scheidet sie, wie man Schafe von den Böcken scheidet. Das ist das Gericht über die Lebenden, von dann er wiederkommen wird, so richten die Lebendigen. Und dann geht es durch das Tausendjahrreich und dann am Ende des Tausendjahrreiches der große weiße Thron mit dem Gericht über die Toten. Da wird er dann auch die Toten richten. Dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Deshalb wissen wir, dass der Gemeinde genauso wie Israel auf Erden 1000 Jahre zur Verfügung stehen, um das Recht zu den Nationen zu bringen. Dass wir das Recht zu den anderen Nationen bringen, nicht zu den Nationen der Erde, sondern zu den himmlischen Heerscharen, zu den Nationen im Kosmos. Deshalb, während sie an dem ersten Pfingstfest mit Menschenzungen geredet haben, und man hörte sie in der Sprache der Pater und Elamiter und Libya und allen möglichen da reden, werden wir dort nicht mit Menschenzungen reden, sondern mit Engelszungen. Das ist der Unterschied im Reden der Gemeinde, wenn sie im Kosmos die Engel richten soll, gegenüber der Sprache Israels, wenn Israel einmal die Völker der Erde richten wird und das Recht zu ihnen hinausbringen. Deshalb ist das nicht auch dort nur so, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete, Das ist nicht nur so ein dichterisches Erzeugnis, sondern das ist eine klare Wegleitung des Geistes Gottes, der den einen sagt, ihr habt die Felder der Erde da unten zu richten, dazu redet ihr mit Menschenzungen, aber mit Menschenzungen, die die Vollmacht des Geistes haben, und ihr, die ihr da droben die Engel richten sollt im Kosmos, ihr redet mit Engelszungen, das wird euch dann auch von dem Geist gegeben werden, dass jeder sie in seiner Sprache reden hört. Das bedeutet nur, dass dem Menschen die Gabe wiedergegeben wird, die er hatte im Paradies und die er verlor. Deshalb lesen wir zunächst nun einmal aus dem ersten Buch Mose, aus dem ersten und zweiten Kapitel, wenige Verse. Wir lesen aus 1. Mose 1, die Verse 26 bis 28. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen in unserem Bilde. Zu wem hat er denn gesagt, uns? Wenn ihr Johannes 1 lest und 1. Johannes 1 und 1. Mose 1, hier im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und alles war durch dasselbe. Und ohne ihn, den Christus, das Wort Gottes, ist auch nicht eines, das geworden ist. Hier, alles war durch ihn. Lasset uns, sagt der Vater zum Sohn. Und der Sohn, der führt den Auftrag des Vaters aus. Auch das nur am Rande, weil da uns steht. Lasset uns Menschen machen in unserem Bilde. Deshalb, Römer 8, 29, wir sollen dem Bilde des Erstgeborenen gleich sein. Dazu hat er uns zuvor bestimmt. Und ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da sehen wir, der Sohn, in dem alle Gottes Wille leibhaftig wohnt, Kolosser 2, Vers 9. Derselbe Sohn will sich in uns so ausgestalten. Christus, in euch die Hoffnung der Herrlichkeit, bis dass auch ihr erfüllt seid zur ganzen Gotteswille. In ihm wohnt die ganze Gotteswille und nun will er jeden Einzelnen von uns auch erfüllen zur ganzen Gotteswille. Er und der Vater sind eins und deshalb gestaltet der Sohn sich in uns aus und damit gestaltet er auch das Bild des Vaters aus. Deshalb lasset uns, den Vater und den Sohn, Menschen machen, ein Bild, das uns gleich zeigt. Auch das nur am Rande. Nach unserem Bild, das ist die äußere Form, und nach unserem Gleichnis oder in unserer Gleichheit, das ist Wesensgleichheit. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels. Es ist merkwürdig, das allererste, was von den Menschen gesagt wird, ist, sie sollen herrschen. Nachdem Gott unseren Zustand, unser Wesen bestimmt hat, das, was wir sind oder sein sollen oder sein werden, denn es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn er nach dem Grundtext, meistens heißt es ja, wenn es aber erscheinen wird, wenn er aber, der Herr, erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Gleichheit des Wesens. Wir werden ihm gleich sein. Ihm, dem Sohne, aber auch das Bild des Vaters an uns tragen und werden infolgedessen als nachgeborene Söhne alle aussehen wie der Erstgeborene. Und so wie der Erstgeborene dem Vater gleicht, werden wir ihm auch gleichen. Ich kann nur jetzt schon am Anfang sagen, wir sind ja noch nicht an der Schöpfung. Aber mit dem nächsten Wort kommen wir dran. Aber wir können auch hier immer wieder sagen, himmelhoch hat er dein Ziel selbst hinaufgestellt. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Also lasst uns Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis. Das ist der Seinszustand. Das, was wir als Persönlichkeiten sind, nun kommt, was wir tun sollen. Und sie sollen herrschen. Heute, wenn der Teufel die Menschen anzieht, dann kann er hähnend sagen, da hast du deine Herrschaft. Betrachte dir doch diese armen Sklaven ihrer Liste, ihrer Triebe, Sklaven der Sünde. Und dann, du weißt ja, ich bring die all da runter. nämlich in den Tod. Damit konnte der Teufel hähnen bis zur Auferstehung. Bis zur Auferstehung schien es, als ob die Zielverfehlung des Einzelmenschen im Paradiese und die sich daraus ergebende Zielverfehlung der Gesamtmenschheit eine endgültige Sache wäre. Deshalb hat Abraham schon gesagt, gibt nur eine Hoffnung. Die Auferstehung der Toten. Er glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht. Er wusste, wenn Gott da nicht ein Neues schafft, dann ist alles aus. Deshalb ist Israel der Bannerträger der Hoffnung, nämlich der Bannerträger der Auferstehung. Und unser erstes Thema begründeten wir biblisch ja mit dem Wort aus Apostelgeschichte 28, Vers 20, wegen der Hoffnung Israels stehe ich mit dieser Kette hier gebunden. Und da sagt er in den Kapiteln vorher, 23, 24, 26 und dann 28, da sagt er, Auferstehung der Toten, das ist die Hoffnung, um deren Willen ich gerichtet werde. Zu dieser Hoffnung, da hoffte unser zwölfstämmiges Volk hinzugelangen, dem er sich Tag und Nacht ausstreckte danach und ablachte. Sagt auch in diesen Tagen wiederholt schon, wenn es keine Auferstehung gäbe, dann bliebe es bei dem Hebräer 11, 39, die alle sind im Glauben gestorben und haben das Verheißungsgut nicht erlangt. Da wäre aber hinter diesem Vers Punkt, dann gäbe es nie ein Vers 40, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Denn der Abraham hat bis heute keinen Fußbreit als Besitztum bekommen in dem Lande. Und er ist nie während seiner Lebzeiten zum großen Volke geworden, sondern hat einen Sohn, den Ismael, aus dem dann die Verheißungslinie sich fortpflanzte. Das war kein großes Volk. Weniger als einen konnte er nicht haben. Deshalb Auferstehung der Toten. Sonst wird Abraham es nie erleben, dass er, der nie einen Fußbreit als Besitztum hatte, Herrscher des Landes ist. Und dass ein großes Volk in einem weiten Raum dort sein Volk ist. Das Volk, das aus seinem Leib stammt. Aber das wird er erleben. Erachtet den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Gott hat das an ihm durchexerziert. Deshalb dürfte er bis zu seinem 100. Lebensjahre keinen Sohn der Verheißung haben. Und er musste ersterben und die Sarah, damit er wirklich an sich erfuhr. Gott kann erstorbene Leiber lebendig machen. Also, für ihn ist das eins. Ob er jetzt den erstorbenen Leib da lebendig macht oder später, ich glaube dem Gott, der die Toten lebendig macht. Das habe ich an mir erfahren, das konnte er sagen. Israel, der Bannerträger der Hoffnung. Hier die erste Bestimmung des Menschen, die Doppelbestimmung seinem Sein nach, ein Bild, das uns gleich sei. Uns beiden, dir dem Sohn und mir dem Vater. Und dann die Tätigkeitsbestimmung, sie sollen herrschen. Wir sollen Herrscher sein, nicht Sklaven. Deshalb hat der Teufel am Anfang nichts Eiligeres zu tun, als uns zu irgendetwas zu verwirren, was uns unter seine Botschaft oder besser unter seine Herrschaft bringt. Denn wes Willen ihr tut, des Knechte oder Sklaven seid ihr. Da hat er uns zum Sklaven gemacht. Und dann konnte er Gott hähnen, da sitzt dein Herrscher, dein Stellvertreter. Denn Adam heißt nicht nur Mensch, sondern heißt auch noch Stellvertreter. Da hast du deinen Stellvertreter. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres. Wenn man so etwas liest, sie sollen herrschen über die Fische des Meeres. Wie ist das denn damit? Wisst ihr, ich bin so froh, dass wenigstens einer über diese Erde gegangen ist, dem die Fische gehorcht haben. Wir sprachen gestern oder vorgestern einmal davon, als ich sagte, der Petrus, der stand eines Tages noch vor der Haustür draußen, da war der Herr schon ins Haus gegangen. Und dann kamen die Zöllner, und zwar die, die die Tempelsteuer erhoben, die Doppeldrachmen einnahmen und fragten ihn, zahlt euer Herr auch die Tempelsteuer? Da hat der Petrus natürlich schnell geschossen wieder. Er war ja so ein impulsiver, temperamentvoller Mensch. Da hat er sofort gesagt, ja, selbstverständlich, wir zahlen. Er kann doch seinen Herrn nicht blamieren, dass er keine Steuer bezahlt. Was sagt, was gibt's da draus? Der Herr, der hat wieder gewusst da drin, denn er wusste, was in den Menschen war. Er bedürfte nicht, dass ihn jemand belehre. Als er seine Jünger auswählte, da sagt er, ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch auserwählt. Aber er sagt ihnen auch, ihr seid rein, doch nicht alle, einer von euch ist ein Teufel. Er kannte den, der ihn verriet. Trotzdem hat er ihn auserwählt. Das hat er schon am Anfang gewusst. Der ist von dem Verrat des Judas nie überrascht worden. Denn der Herr selbst, dessen Geist, der Geist Christi in den Propheten war, hat ja das Prophetenwort den Propheten in den Mund gelegt. Der mein Brot isst, hat die Fesseln wieder mich erhoben. Das hat der Herr ja Tausende vorher gewusst und Jahrhunderte. Warum soll er das dann nicht jetzt wissen?
Zur Fortsetzung des Themas die Kassette bitte wenden.
Nun, da hat der Petrus gesagt, ja, wir bezahlen die Tempelsteuer. Als er hineinkam, da heißt er so wunderbar. Da kam ihm Jesus, als er in das Haus eintrat, da kam ihm Jesus zuvor. Der Petrus hat natürlich jetzt gemerkt, ich habe wieder einen Bock geschossen. Und der Herr hat nun nicht die Aufregung des Petrus da ausgenutzt. Und hat gesagt, so, was hast du denn da draußen wieder geschwätzt? Hast du gesagt, wir werden Steuer zahlen? Jetzt sieh auch da, wie du es zusammenbringst. Das hat der Herr nicht gemacht. Er leitet durch Städte zur Buße. Da kommt er dem Petrus zuvor, nimmt ihm allen Wind aus den Segeln und sagt, Petrus, von wem bezahlen die Könige der Erde, oder von wem beziehen denn die Könige der Erde Steuer, von wem erheben sie die, von den Zähnen oder von den Fremden? Da sagt der Petrus, von den Fremden. Das war so, wenn fremde Leute da etwas hineinbrachten in die Stadt, dann mussten sie am Stadttor erst eine Abgabe bezahlen. So viel Prozent vom Wert. Die Einheimischen, die aber da draußen ihre Frucht aus den Feldern holten, brauchten nichts zu bezahlen. Von den Fremden, sagt der Petrus. Da sagt der Herr, dann sind auch die Zähne frei. Damit weist er den Petrus auf etwas hin. Das ist in Matthäus 17 von Vers 24 bis 27. Aber im vorhergehenden Kapitel Matthäus 16, da hat er ja gefragt, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und dann hat der Petrus den Herrn Sohn genannt. Und dann hat der Herr den Petrussohn genannt. Da sagt erst der Petrus, wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Petrus wusste, das ist ein Sohn, kein Knecht. Und dann sagt er ihm, der Herr den Petrus, selig, glückselig bist du, Simon, Jonas, Sohn. Da haben sie sich beide Sohn genannt. Und nun hat der Petrus behauptet, sie müssten Steuer bezahlen. Dann hat ihm der Herr gezeigt, dass die Liebe alles auf fairer Basis löst. Und dann hat der Herr gesagt, Petrus, ich lass mich erst das dazwischen sagen noch. Du hast doch schon mal erlebt, ihr habt doch schon die ganze Nacht Gesicht und nichts gefangen. Wie ich gesagt habe, werft euer Netz dort aus, dort wo am wenigsten Aussicht ist. Nämlich erstens am hellen Tag, wo die Fische nicht ins Netz gehen. Zweitens auf der Höhe des Sees. Die Fische sind am Ufer im Schiff. Aber nicht da draußen. Und dann habt ihr wieder euer besseres Wissen damals das Netz ausgeworfen. Da sind sie reingegangen. Und jetzt gehst du hin ans Meer, in dem See Genezareth, da ist ein Fisch, der hat mal ein Geldstück verschluckt. Das ist ihm da stecken geblieben in seinem Maul, in seinen Kiemen. Das ist nicht runtergegangen. Das ist ein Starter. Das ist gar so viel Geld, dass es für dich und mich zur Tempelsteuer reicht. Da gehst du hin, der kommt heute. Und wenn der an deine Angel geht, deshalb brauchst du heute auch kein Netz mitzunehmen. Geh hin und wirf heute die Angel aus. Heute geht es um einen. Wenn der rauskommt, dann mach ihm das Mahl aus, nimm das Geldstück. Das ist gerade die Summe, die für dich und mich fällig ist. So hat der Herr für den Petrus das erledigt. Hat nicht gesagt, geh hin, sieh, wie das Geld zusammenkriegt. Und dann geht der Petrus hin und fängt den Fisch und da ist der Starter im Maul. Dann bezahlt er die Steuer. Wisst ihr, fast könnte man scherzhaft fragen, glaubt ihr, dass der Petrus den Fisch dann mit heimgenommen hat und hat ihn gebraten? Das glaube ich nicht. Glaubt, wie der denn das Mahl aufgemacht hat und hat das Geldstück gefunden? Den Fisch hat er laufen lassen wieder. Ich glaube ganz bestimmt, dass er den ins Wasser geworfen hat. Ich weiß es zwar nicht, ich hoffe es aber. Und wenn wir einmal hinaufkommen, dann werden wir das sehen. Und da bin ich heute schon überzeugt, dass ich mich jedenfalls nicht getäuscht habe. Wir können uns die Freude des Petrus denken. Aber wir, die wir singen, weißt du, wie viele Sternlein stehen und weißt du, wie viele Micklein spielen in der klaren Sonnenglut wie, oder in der hellen Sonnenglut, wie viele Fischlein auch dich kehlen in der klaren Wasserflut. Gott, der Herr hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlt an der ganzen großen Zahl. Wenn wir davon lesen, so ein Wort, lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen, was ist das allererste, worüber wir herrschen sollen? Die da herrschen über die Fische des Meeres. Dann versteht ihr, wenn ich sehe, wie jämmerlich wird das sagen, vor uns gehen die Fische durch, da bleibt keiner. Da kommt einer, wenn der sagt, heute kommen sie dorthin, da werft ihr euer Netz aus. Und heute, da geht es bloß um einen, da nimmst du nur die Angel mit. Dann kommt aber der, der damals das Geldstück verschluckt hat. Wisst ihr, da ist einer, von dem dürfen wir sagen, die da herrschen über wen? Über die Fische des Meeres. Und über die Vögel des Himmels. Wie ist das denn damit, als der Elia Hunger hatte? Da hat ihm der Herr Raben geschickt. Dann haben sie ihn gespeist. Und dann die Tiere des Feldes. Wo wir hinschauen, auf allen Gebieten, überall sehen wir, da hat er seine Herrschaft gut gemacht. Ihr braucht nur einmal an die Eselin des Biljam zu denken. Da hat er die Augen geöffnet, da hat sie gesehen, da steht ein Engel mit dem Schwert, wenn ich noch einen Schritt mache, bin ich hin. Da ist die Eselin stehen geblieben. Der Biljam hat es nicht gesehen, weil er nicht enthüllter Augen war. Aber die hat dort die Augen von Gott enthüllt bekommen. Da war etwas vom Geist der Hüllen hinwegnahme. Ich darf ja jetzt an dieser Stelle einstweilen schon im Voraus einmal darauf hinweisen. Wir haben ja auch häufig in unseren Wohnungen hin und her den Häusern der Gläubigen so ein Bild an der Wand, dass der Löwe Stroh frisst wie das Rind, dass der Wolf bei dem Lamm weilt und der Bär mit dem Mastvieh zusammenlagert, dass ein kleiner Knabe sie treibt, dass der Säugling an der Schlange, an der Höhle, am Loch der Schlange, der Otter oder des Basilisten spielt und dass die nicht beißen, selbst die Schlange nicht beißt. Das ist so ein Bild, das meinen die meisten, so eine Art frommer Traum. Das da geschrieben steht in Jesaja 11 zum Beispiel oder in 65, dass das mal so sein wird, dass im 1000-Jahr-Reich das schon so ist, erst recht auf der neuen Erde, wo das noch ganz, ganz anders ist. Denn er will einmal seinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und ein anderes Fleisch, das der Menschen, anderes das der Tiere, anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und dann geht das in Erfüllung, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen. Vorläufig geht es noch nach 1. Mose 9, nach der Sintflut. Vers 2 steht dort, Furcht und Schrecken vor euch will ich auf die ganze Tierwelt legen. Ich habe einmal im Schwarzwald auf einem Bauernhof, der den schönen Namen Heiligenhof führt, einen kleinen Bibelkurs gehalten. Da hat mich der Besitzer, ein großer Bauer, da hat mich da rumgeführt auf seinem großen Gut, auch durch die Viehställe. Und da kamen wir auch an die Koppel, auf der die Pferde weideten. Sowohl die Zuchtpferde als auch noch die Jungpferde, die Fohlen. Wenn sie denn kommen sahen, das war eine große Koppel von vielen Morgen mit ein paar hundert Obstbäumen, da sind die Tiere gerannt bis in die hinterste Ecke. Pardon. Wenn sein Sohn kam, der 17-jährige Fritz, da dürften die auf der ganzen Koppel sein, wo sie wollten, da kamen sie alle beigerannt. Wenn der Vater kam, da ist alles ausgezogen. Wenn der Sohn kam, sind sie alle gekommen. Warum? Der Vater war ein schneller, temperamentvoller Mann. Und wenn es da nicht gleich so ging, wie er wollte, da hat er eben an den Ziegeln gezerrt oder mit der Peitsche drauf gehauen. Und die mussten immer, das musste immer Trappengalopp gehen. Die hatten immer Angst vor denen. Wenn die den schon sahen, dann zogen sie aus. Und der Sohn, der hat gesagt, ich will mal sehen, ob die vor mir die Angst nicht verlieren. Wenn der kommt, dann hat er ein Stück Bauernbrot in der Tasche oder er hat ein Stück Zucker oder sonst was. Die durften sein, wo sie wollten. Da sind sie gerannt gekommen. Was seht ihr? Da könnte man fast sagen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus. Erst die Friedfertigen werden das Erdreich besitzen. Wenn uns einmal die Giftzähne ausgebrochen sind, Wenn einmal die Sünde mit all ihrem Widerspruch weggenommen ist, dann glaubt ihr, solange wir gegen Gott im Widerspruch wären, da wird die Tierwelt uns gehorchen. Solange wir nicht gehorchen, gehorcht sie auch nicht. Deshalb ist Glaubensgehorsam das Allererste. Aber das ist so, das sind so einfache Worte hier. Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleichzeitig da herrschen. Zuerst über die Fische. Man könnte aus dem Leben des Herrn noch viel mehr dazu sagen. Die meisten von uns, die überlesen solche Stellen, wie zum Beispiel in Markus 1, dass da steht, als der Herr dort getauft war und dann vom Geist in die Wüste geführt wurde, dass er vom Teufel versucht wurde, da steht dort, in dem Markus-Evangelium als einzigem unter den Vieren bei dieser Stelle. Und er war unter den wilden Tieren, nämlich in den 40 Tagen dort in der Wüste. Und die Engel Gottes dienten ihm. Da seht ihr, was der vierte Punkt ist, von dem ich vorhin gesagt habe. Die Völkerwelt, der Vorhof, Israel, das Heiligtum, die Gemeinde, das Allerheiligste. Wo ist das draußen? Die Kreatur, die Schöpfung, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und die ganze Kreatur wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Dass jetzt an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes, die buntfarbige, den Fürstentümern und Gewalten im Lufthimmel erzeigt werde. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir sind ein Schauspiel der Welt, ein Theatron, dem Kosmos, Engeln und Menschen. Die sollen davon etwas sehen. Was sind das für Worte da, die da herrschen über die Fische des Meeres? Über das Quäkel des Himmels, wisst ihr, wenn man da wieder einmal beim Lesen dran kommt, die da herrschen über die Fische des Meeres, ob uns da nicht dann doch so ein, wenigstens ein stilles, friedevolles, beseligendes Gefühl der Dankbarkeit überkommt. Gott sei Dank, dass wenigstens einer mal über die Erde ging, an dem man gesehen hat, was Menschsein heißt. Deshalb heißt es dort, besonders in den beiden Vollmachtsevangelien, Markus und Lukas, Markus Vollmacht über die Geisterwelt, Lukas Vollmacht über die Nationen, Matthäus das Judenevangelium. Dann kommt eben das der Vollmacht über die Geisterwelt, über die Dämonen und dann das der Vollmacht über die Nationen. Deshalb sind auch die Kapitel der Offenbarung so geordnet, dass Kapitel 4 bis 8 uns zunächst einmal die Vollmacht des Herrn über Israel zeigt. Da braucht ihr nur die Öffnung der Siegel zu betrachten in Offenbarung 6, die parallel zu Matthäus 24 läuft. Aber dann, da geht es los in Kapitel 9, da wird dann der Abgrund aufgetan. Da kommen die Dämonen da unten rauf, die haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds, parallel zu dem Markus-Evangelium. Da ist der Vollmacht hat über die Geisterwelt. Da haben die Dämonen geschrien, bist du vor der Zeit gekommen, um uns zu quälen? Oder erlaube uns in die Herde Säue zu fahren? Oder sie schrien, wir wissen, wer du bist, der Heilige Gottes. Da hat er ihn verboten zu reden. Als er dann aber deshalb fängt das Markus-Evangelium auch damit an, nicht wie das Johannes-Evangelium, das als erstes das sagt, das war das erste Zeichen, das er tat, geschehen zu Kana in Galiläa. Er offenbarte seine Herrlichkeiten, seine Jünger glaubten an ihn. Das geht auf 1000 Jahre hin. Das ist das Vorbild für die Hochzeit des Lammes. Deshalb ist da die erste Geschichte eine Hochzeit. Aber im Markus-Evangelium, als er da nun aus der Wüste kam, das allererste, was wir erleben, da kommt ein Besessener und wird zu ihm gebracht und dann treibt er den Dämon aus und dann sagen die Menschen, da sind sie ganz verwundert, dass Gott solche Macht den Menschen gegeben hat. Wenn ich an die Stellen komme, da freue ich mich immer und sage, einer war da. An dem haben wir mal gesehen, wie es ist. Das war der Mensch. Sehe der Mensch. Das war der Mensch Christus Jesus, der Menschensohn. Der ist endlich so über die Erde gegangen, dass Gott nach Jahrtausenden sagen konnte, es ist endlich mal einer da drunten drüber gegangen, der das Wort Mensch verdient. Der Mensch, der Herrscher, der Stellvertreter, der verdient. Sogar die unreinen Geister waren ihm untertan. Und dann kommt die Vollmacht über die Nationen. Deshalb, nachdem in Kapitel 9 der Offenbarung die Geisterwelt von unten kommt und in Kapitel 12 der Offenbarung dann Satan auf die Erde geworfen wird, da ist in Kapitel 9 bis 12 der Offenbarung das, was das Markus-Evangelium im Vorbild enthält, erfüllt. Und dann kommt das Lukas-Evangelium, Gewalt über die Nationen. Da lest ihr im Lukas-Evangelium zuerst einmal, dass zu der Zeit Augustus römischer Kaiser war. Da war jenes Weltreich, das war und da nicht mehr sein wird und das dann wiederkommt. Denn beim ersten Kommen Jesu, da hatten wir ein Weltreich von Rom dirigiert. Das war noch ein weltlich gefärbtes Weltreich. Aber dann bei seinem zweiten Kommen, da wird ein religiös gefärbtes Weltreich sein, weil dann der religiöse Sozialismus jener Kirche, die sich als die Weltkirche bezeichnet, das dann alles umfasst und alles unter ihren Bann gebracht hat, weil dort der falsche Prophet dafür sorgt, durch Zeichen und Wunder, dass man das Tier anbetet. Ich will darüber jetzt nicht reden. Deshalb wird beim zweiten Kommen des Herrn dieses Weltreich auch da sein. Und deshalb, Offenbarung 13 bis 18, da kommt das Tierreich. Da ist Lukas die Parallele. Und dann kommt Offenbarung 19 bis 22. Da findet ihr in Offenbarung 19 die Hochzeit des Lammes. Deshalb fängt das vierte Evangelium, dass das im Voraus prophetisch abspiegelt, das Johannes-Evangelium damit an, er offenbarte seine Herrlichkeit. Das war das erste Zeichen, das Jesus tat. Deshalb ist das Erste, was er bei seiner Wiederkunft tun wird, die Hochzeit des Lammes. Da fängt er mit Jerusalem das an, da führt er sein Volk in die Wüste und redet zu ihm, zu dem Herzen seines früheren Weibes und macht sie wieder zu dem Weib seiner Jugend und tut allen Unflat und Unrat von ihr ab. Aber nun, dieser Mensch, der herrschen soll, der musste eine Probe bestehen. Lesen wir in Kapitel 2 von 1. Mose, die Verse 18 bis 20. Und Jehova Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Und Jehova Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier. Bei den hebräischen Zeitformen kann das auch heißen, und manche Übersetzungen geben das auch so wieder. Und Jehova Gott hatte aus dem Erdboden allerlei Getier des Feldes gebildet und alles Gevögel des Himmels, und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Als der Jakob mit dem Engel rang, da sagt er: Tu mir doch deinen Namen kund. Und als Moses Botschafter sein sollte an sein Volk Israel, da hat er gesagt: Wenn ich zu ihnen komme, dann werden sie mich fragen: Wer hat dich denn geschickt? Deshalb sag mir doch, wie du heißt. Ich muss denen doch sagen, wer mich gesandt hat. Da sagt ihm der Herr: Ich bin der Ich Bin, der Seiende, der Ewige, der Unveränderliche. Das wird zu ihnen sagen: Ich bin der Ich Bin und werde sein, der ich sein werde. Ich bin der Seiende, der Bleibende, der Unvergängliche, der Unwandelbare. So auch hier, da sollte der Mensch, den Gott zum Herrscher gesetzt hat, einmal beweisen, dass er herrschen kann. Und dazu hatte er ein Licht, das war die Gabe der Prophetie, das war der Geist der Enthüllung, der Entschleierung, der Apokalypse, der Offenbarung. Den hatte er, er vermochte die Tiere zu durchschauen, er hatte Einsicht oder Durchsicht. Die kommt übrigens aus der Liebe. Und ich darf noch einmal erinnern an das Bild vom Heiligen Hof mit den Pferden. Wisst ihr, die Liebe strömt über in Erkenntnis und Einsicht. Darum bete ich, Philipper 1, Vers 9, eines der Paulusgebete dort für die Gemeinde, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht. Selbst der Weltmensch Goethe sagt: Nur was man recht liebt, kann man recht kennenlernen. Da liegen Geheimnisse. Die Liebe nur bekommt Einsicht in alle Dinge. Und weil der Mensch in der Liebe zu Gott versagte und nicht gehorsam war, denn wer liebt, der tut seine Gebote. Der erste Mensch hat nicht geliebt, deshalb hat er auch versagt dort. Und nun, denn die Liebe rechnet nicht, der erste Mensch hat gerechnet. Der hat gerechnet, wie komme ich am schnellsten dahin, welches Tages ihr davon esset. Da hat er sich dazu verleiten lassen, den Strom vor dem Zähler aus der Leitung zu nehmen. Denn es ist bis heute noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn er aber erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein. Und der Satan hat gesagt: So lange braucht ihr nicht zu warten. Welches Tages ihr davon esset, da werdet ihr sein wie Gott. Also zapft nur die Leitung vor dem Zähler an. Was braucht ihr, wer weiß, wie lange zu warten? Sünde ist Vorausnahme des Menschen. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen oder nicht beschleunigen wollen. Unglaube, Ungehorsam, Lieblosigkeit. Das alles wird uns dort enthüllt. Berechnung, die Liebe aber rechnet nicht. Sie ist treu und glaubt und wartet und ist untertänig. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Deshalb der Geist aus Gott, der uns gegeben ist, der wird uns einmal in alle Wahrheit leiten und in die Tiefen der Gottheit. Und davon steht geschrieben in 1. Johannes 2, Vers 27, ihr habt die Salbung durch den Heiligen Geist oder durch den Heiligen. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand lehre, denn diese selbige Salbung bleibt auf euch. Was da alles für Verheißungen liegen, die sind so überwältigend groß, man hat dort gar nichts zu tun, wie zu sagen, Vater, wenn das so ist, dann lass es also mit mir geschehen. Wie die Maria, als sie sagte, als ihr gesagt wurde, sie solle den Heiligen gebären, den Sohn Gottes, da sagt sie, wie soll solches zugehen? Das heißt, mir ist unbegreiflich. Erstens habe ich mit keinem Mann in Beziehung gestanden und zweitens kann ich mir nicht denken, wie das ist. Das hat auch sogar der Nikodemus gesagt. Wie ist das möglich? Ein Mensch kann doch nicht noch einmal in den Leib seiner Mutter eingehen. Wie kann einer von Neuem geboren werden? Und die Maria, als sie das nicht verstand, da hat sie gesagt, siehe, ich bin des Herrn Macht. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Eine andere Stellung nimmt der Glaube nicht ein. Verstehen, das ist in dem Augenblick gar nicht notwendig. Gehorchen ist notwendiger als Verstehen. Aber denen, die ihm gehorchen, denen gibt er dann seinen Heiligen Geist. Denn Gott experimentiert nicht mehr so, dass er sagt, ich will euch jetzt mal erst alles aufklären. Das wollen wir. Wir wollen immer dahinter kommen und wissen. Der Teufel hat den Menschen versprochen, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und besser ist. Das weiß er. Deshalb will er es nicht. Da sagt Gott so, damals habe ich es euch gesagt, gewusst habt ihr, was ihr tun solltet, aber ihr wart nicht gehorsam. Jetzt schalten wir mal um. Wer jetzt nicht gehorchen will, braucht auch nichts zu wissen. Wer aber will des Willen tun, der mich gesandt hat, der wird erkennen. Da hat Gott gesagt, so, wenn ihr selbst umgeschaltet habt, dann lauft auch jetzt mal in der umgedrehten Richtung. Jetzt heißt erst gehorsam und dann wissen. Und daran scheitert bei uns zum größten Teil vor allem unsere Jugend. Das haben wir ja selber so gehabt. Wir wollten doch in der Jugend auch immer mit dem Kopf durch die Wand. Das wollten wir alles erst erfassen, verstehen, begreifen. Und wenn wir es nicht begriffen hätten, dann wollen wir lieber nichts davon. Ist das nicht noch heute bis in die liberale Theologie hinein der Fluch des Rationalismus? Dass man immer meint, das bisschen glimmender Duft, das wir noch haben, das wird ausreichen, um die Tiefen der Gottheit zu verstehen. Der natürliche Mensch, der Psychikos, der Seelische vernimmt nicht, was das Geist des Gottes ist. Zu meiner Torheit. Aber der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Deshalb, so wie der Mensch die Dinge nennen würde, so sollten sie heißen. Denn wenn er einmal ihr Wesen durchschaut, dann weiß er auch, wie er sie zu nehmen hat. Und dann kann er herrschen. Und dieses Licht ist uns erlöschen, die Gabe der Weissagung. Und nun lasst uns dazu aus Psalm 8 ein paar Verse lesen. Dann wollen wir noch aus Hebräer 2 ein paar Verse lesen. Lese aus Psalm 8. Ich lese nach Luther zunächst, oder sage es nach Luther. Luther sagt, Herr, unser Herrscher. Jehova, unser Herr. Es gibt im Hebräischen ja für Herr zwei Namen. Adonai, Herr im gewöhnlichen Sinn. Und dann auch Jehova, der Herr der Herren, der König der Könige, der Unwandelbare. Jehova, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät oder Pracht gestellt hast über die Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet oder Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um zu schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Und nun aus den nächsten Versen sehen wir, wo David damals stand, als es ihm so wurde, als ihm die Größe Gottes und die Kleinheit des Menschen so aufging, nämlich unter dem Nachthimmel. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Fingerwerk, dann sagt er nicht die Sonne, sondern den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Da hat er auch abends da gestanden und da hat ihn wohl so ein Gefühl durchzogen, wie es einem unserer größten Philosophen, Kant in Königsberg durchsucht, der sagte, zwei Dinge, die wären es, die auf ihn einen unauslöschlichen Eindruck machen. Nämlich die Erhabenheit Gottes, wenn er den gestirnten Himmel über sich betrachtet. Und dann das Sittengesetz, das Gott in uns hineingelegt hat. Er dachte sehr hoch vom Gewissen und von dem Gesetz im Herzen, wie es nach Römer 2 ist. Davon sehen wir, da steht der David da, betrachtet den gestirnten Himmel, den Mond, die Sterne und dann sagt er, in diesem, das ist das ungeheure Universum. Das sind doch Millionen von Welten. Keiner kann sie zählen. Schon dem Abraham war gesagt, siehe gen Himmel zähle, die Sterne, kannst du sie zählen? Das heißt, da hinten dran sind immer noch mehr, so weit kannst du gar nicht gucken. Wir sehen mit unseren Riesenfernrohren immer weiter in den Weltraum und entdecken immer weitere Sternenhaufen und Sternennebel, in denen Millionen und Milliarden von Sternen vorhanden sind. Man hat bis jetzt ungefähr über 600 Milliarden, nicht Millionen, sondern Milliarden registriert. Und nun zurück. Wenn ich das anschaue da drüben und dann darunter gucke und sehe mich, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast? Nun sagt Luther im nächsten Vers, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht denn Gott. Wörtlich heißt aber, da steht ja nicht El oder Eloah, sondern Elohim, also Götter in der Mehrzahl, denn ein wenig hast du ihn unter die Götter oder Engel erniedrigt. Dass da Engel mit gemeint sind, sehen wir aus der Übersetzung dieser Stelle in Hebräer 2, wollen wir nachher lesen. Und mit Herrschaft und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn, Gott, du hast ihn, den Menschen, den du nur für kurze Zeit ein wenig niedriger gemacht hast, denn du selbst bist. Ihn hast du zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt auf die Tiere des Feldes. Das Gevögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere geschwandert. Es wäre interessant, einmal nachzuforschen jetzt, warum hier die umgedrehte Reihenfolge ist. Warum jetzt die Fische am Ende stehen. Fische, die stumm sind, sind ja ein Bild des Totenreiches. Die Toten kommen zuletzt an die Reihe. Das hat nach dem Fall seinen tiefen Sinn, dass jetzt die Verhältnisse umgedreht werden. Da kommen die nämlich jetzt zuletzt an die Reihe. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ich möchte ohne Erklärung jetzt gleich übergehen zu Hebräer 2, Vers 5 und das noch einmal lesen dort. Denn da ist dieser Psalm dann übersetzt und angeführt. Und da steht, und Vers 5, denn nicht Engeln hat er unterworfen den zukünftigen Erdkreis, von welchem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, nämlich der David in Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst, du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Wir wollen das jetzt ganz langsam und anbetend lesen. Du hast alles seinen Füßen unterworfen. Überlegt einmal. Die zukünftige Welt, die wird nicht mehr von den Engeln beherrscht, sondern von den Menschen. Und da steht, du hast alles seinen Füßen unterworfen, denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nicht gelassen, dass ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt, der Gegenwart, sehen wir aber ihm, dem Menschen, noch nicht alles unterworfen. Aber wenigstens einem, nämlich, wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leides des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Einen sehen wir schon dort sitzen. Und wo das Haupt ist, da werden auch einmal die Glieder sein. Denn nach Hebräer Epheser 1, er hat ihn auferweckt und hat ihn gesetzt über jedes Fürstentum und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und dann geht Epheser 2 weiter. Auch euch, die ihr tot waret in Vergehungen und Sünden, hat er mit auferweckt und mitsitzen lassen. Inmitten der himmlischen